Bruder Träder, wir freuen uns, dass du heute hier bist. Du bist unserer Einladung gefolgt. Das ist sehr schön. Die meisten von euch werden ihn kennen, aber ich möchte trotzdem noch eine kleine Vorstellung von ihm machen. Ich hatte mir einen kleinen Zettel genommen, aber der hat fast nicht gereicht. Also ich habe mir Stichpunkte gemacht und du sagst mir nachher, was ich vergessen habe. Ich habe gesehen, er ist Schulleiter auf der Marienhöhe gewesen. Du bist Prediger, der Pastor, du bist Lehrer, du bist Dozent am Predigerseminar gewesen, später Lehrer an der Schule. Du hast den Adventistisch-Wissenschaftlichen Arbeitskreis gegründet. Du hast auch die Gemeindeakademie des Norddeutschen Verbandes gegründet. Du bist ganz aktiv in der Studentenarbeit gewesen und ich weiß auch in der ehemaligen Arbeit, also bei denen, die nicht mehr zur Gemeinde kommen. Du hast Bücher geschrieben und was mir ganz wichtig ist, du bist ein Querdenker. Habe ich was vergessen?
Zu viel, zu viel. Stimmt.
Stimmt alles, ja? Gut, dann wünsche ich dir jetzt Gottes Segen für deine Predigt und auch für heute Nachmittag. Und nochmal schön, dass du hier bist. Danke. Ich räume jetzt nur noch meine Sachen weg und dann kannst du loslegen.
Okay. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde, ich habe angekündigt, mit euch heute einige Gedanken zu teilen zum Thema Reich Gottes. Bei der Durchsicht meiner Predigtthemen der letzten Jahre habe ich festgestellt, dass ich eigentlich nie über das Reich Gottes gepredigt habe, über alle möglichen theologischen Themen, aber Reich Gottes kam da nicht vor. Und kürzlich habe ich eine Studie gemacht zum Begriff Messias. Und dabei fiel mir auf, dass Jesus eigentlich so gut wie nie über den Messias gesprochen hat, nur immer über das Reich Gottes. An einer Stelle hat er mal zugegeben im Kreis seiner Jünger, dass er der Messias sei und hat dann gleich gesagt, sagt das niemandem weiter. Das war das Geheimnis von Caesarea Philippi, was höchstwahrscheinlich Judas dann später verraten hat. Aber Jesus hat selbst von sich als Messias nie geredet. Selbst auf die Frage des Johannes, bist du es nun oder bist du es nicht? Hat er nicht gesagt, ja oder nein, er hat gesagt, erzählt ihm, was ihr da so erlebt, was ihr seht. Aber er hat ständig vom Reich Gottes gesprochen. Und deshalb habe ich es als persönlichen Mangel empfunden, dass ich dieses Thema irgendwie ausgelassen habe. Vielleicht hat mich auch jetzt bewogen, über das Reich Gottes zu sprechen, weil im Augenblick so viele Reiche zerfallen. Und das wird sicherlich weitergehen. Und die Menschen geraten in Unsicherheit. Sie sind ängstlich geworden in diesen Tagen. Nicht nur wegen der ökonomischen Weltlage. Ich habe kürzlich etwas gelesen, wie sich Banker verhalten, wenn sie ehrlich sind. Da schreibt dann der eine, um es gleich vorwegzunehmen, die meisten Leute in meinem direkten Umfeld, und da schreibt ein Banker, die haben den Glauben an Deutschland, Europa, eine bessere Zukunft verloren. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Banker in London sich Ackerland, Gold und Hard Assets, also materielles Vermögen, zulegen und gleichzeitig hoffen, dass die jetzige Form der Geldvermehrung noch lange anhält. Doch jeder ist sich bewusst, dass wir in einer gekauften Zeit leben. Der Autor dieser Banker ist 35 Jahre alt und er schreibt, die Hälfte der Leute, die ich kenne, was machen sie? Sie glauben nicht mehr daran, dass das gut ausgehen wird, was wir erleben. Sie glauben nicht, schreibt er, wie viele Banker sich Häuser in den Bergen zulegen oder Ackerland, 10 Hektar in Sussex, 20 Hektar in der Normandie, 40 Hektar in Oberbayern. Sie sagen, egal was passiert, ich habe die Zeit genutzt, um einen Teil meines Wohlstandes in die neue Zeit zu transferieren. Die Überschrift dieses Aufsatzes heißt, rette sich, wer kann. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit bereiten sich also Menschen auf den nächsten, vielleicht endgültigen Finanzcrash vor. Sie legen Gärten an, horten Konserven, kaufen Bücher über Selbstversorgung. Alles Spinner oder Verrückte. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen jetzt sehr unsicher werden. Was geschieht in den nächsten Monaten, in den nächsten 2, 3 Jahren? Und hinzu kommt das, was ich vielleicht die kosmische Unruhe nennen würde. Die unglaubliche Zunahme der Vulkanausbrüche, der Tsunamis, die Häufigkeit der Hurricanes, das ist ja alles nicht von ungefähr. Ich habe immer früher gedacht, na ja, die Berichterstattung ist jetzt besser als früher. Aber ich kann mich damit nicht trösten. Ich glaube nicht, dass es die Berichterstattung ist, sondern ich denke, dass tatsächlich so etwas wie eine kosmische Unruhe um sich greift. Und die Menschen werden ängstlich. Wenn ihr mal mit jemandem so ganz im Vertrauen sprecht, nicht jetzt Gemeindemitglieder, ich meine so jemanden, den ihr kennt am Arbeitsplatz, wie fühlen denn die Leute? Und in diesem Zusammenhang habe ich mich entschieden, mit euch über das Reich Gottes nachzudenken. Ich lese einfach mal 2 Texte in der Luther-Übersetzung, die davon reden. Das eine ist Johannes 14, 2 und 3. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und die zweite Seite der gleichen Medaille, Lukas 17, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und in der alten Luther-Übersetzung steht, seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. 2 Seiten dieses Gedankenganges. Und ich bitte euch, das während der Predigt immer präsent zu halten. Das eine ist das noch nicht, das zukünftige Reich, und das schon jetzt. Reich Gottes ist mitten unter euch, inwendig in euch. Und das wollen wir versuchen zu verstehen. Geholfen hat mir bei diesen Überlegungen ein Begriffspaar, das ich von Erich Fromm entlehne. Es ist der Titel eines seiner Bücher, Haben und Sein. Global durchgesetzt hat sich wohl die Haben-Kultur. Ich habe einen guten Beruf, ich habe ein Haus, ich habe das neue Smartphone. Manche sagen sogar und meinen das auch, ich habe einen Mann oder eine Frau, ich habe einen Freund. Und weitgehend zu kurz gekommen ist die Seinskultur. Ich bin nicht mehr grundlos eifersüchtig. Ich verweigere mich intriganten Absprachen. Ich habe den Neid überwunden. Meine Wutanfälle sind unter Kontrolle. In mir wächst zunehmend das vorurteilsvolle Wohlwollen gegen jedermann, das, was biblisch Agape heißt. Und jeder kann das von uns selbst testen. Wenn wir jemanden nach längerer Abwesenheit treffen und ihn dann fragen, na, wie steht's mit dir? Wird er fast immer mit Antworten aus der Habenkultur reagieren, häufig sogar eingeschränkt auf den gesundheitlichen Zustand. Jesus lehrt, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder inwendig in euch. Und jetzt möchte ich euch konkret fragen, warum erleben wir relativ wenig vom Reich Gottes mitten unter uns. Ich denke, hier könnte uns Erich Fromm helfen. Wir haben unsere Hauptaktivitäten, also den größten Teil unserer Kraft, auf die Habenkultur beschränkt. Das ist in unserer Gesellschaft der Normalzustand. Denn auf die Frage, wie gesagt, wie geht's dir oder wie steht's mit dir, dann geben wir zunächst Antworten, Hinweise auf unseren Gesundheitszustand, unsere berufliche Situation oder das familiäre Umfeld. Das ist Teil der Habenkultur. Kaum jemand von uns kommt auf die Idee, eine Antwort aus der Seinskultur zu geben. Wir erkundigen uns auch gar nicht danach. Wir reden kaum darüber. Das neue Auto, die bessere Stellung, vielleicht eine neue Ernährungsform, die wir entwickelt haben, alles Bestandteile der Habenkultur. Und ich frage, ist das gemeint, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch, in uns? Wohl kaum. Denn das Reich Gottes hat nichts mit dem neuen Auto oder dem neuen Haus oder der modernen Kleidung oder der wichtigen Stellung in unserer Gesellschaft zu tun. Damit ist keine radikale Ablehnung der Habenkultur verbunden. Es kommt auf die Reihenfolge an. Reich Gottes, hier und heute, Reich Gottes mitten unter uns, heißt, dein Sein zeigt sich nicht in dem, was du hast, sondern in dem, was du bist. Und das hat etwas, schlicht gesagt, mit meinem Charakter zu tun. Es geht also um Neid, um Verleumdung, um Intrigen, um Eifersucht oder um etwas Modernes hinzuzufügen, um Stalking oder Mobbing. Wenn ich vor Jugendlichen sprechen würde, nur dann würde ich sagen, wann hast du das letzte verletzende Bild per Smartphone erhalten oder verschickt? Jeder vierte Schüler, jede vierte Schülerin in Deutschland ist von dieser üblen Belästigung betroffen, sagt die Statistik. Und damit berühren wir nicht nur den Einzelnen, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes. Wir sind ja Mitglied immer irgendeiner Gruppe, der Familie oder am Arbeitsplatz und eben auch in der Kirchengemeinde, in der Adventgemeinde. Und meine Schwestern und Brüder und ihr Freunde, gerade in der Kirchengemeinde, in der Gemeinde, spüren wir ganz besonders die Auswirkungen einer falschen Reihenfolge. Da treten Spannungen auf. Nicht, weil ich ein neues Auto habe oder mir ein Haus gebaut habe, sondern da sind Defizite in der Seinskultur. Im Neuen Testament wird uns ja eine Fülle von Anregungen gegeben, was das meint mit der Seinskultur. Und Jesus fasst das alles zusammen in einem Begriff. Agape. Luther hat das mit Nächstenliebe übersetzt. Mir gefällt das nicht so ganz. Das ist mir viel zu allgemein. Ich habe das übersetzt für mich mit vorurteilsloses Wohlwollen. Wollen wir uns diesen Begriff vielleicht mal etwas verdeutlichen? Vorurteilsloses Wohlwollen. Stellt euch mal vor, das wäre in der Familie, das wäre am Arbeitsplatz, das wäre in der Gemeinde so. Du begegnest dem Nächsten, ganz gleich wer es ist, mit vorurteilslosem Wohlwollen. Schaffen wir das? Wäre das nicht schon der Anfang vom Reich Gottes mitten unter uns? Das ist der Blick auf das schon jetzt. Aber es gibt ja auch den Begriff des noch nicht. Wie steht's damit? Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, sagt die Bibel. Und Jesus, habe ich gelesen, spricht von Wohnungen, die er bereitet hat und davon, dass er wiederkommen wird, um uns zu sich zu holen. Hier gerate ich in Konflikt zur historisch-kritischen Methode. Ich will deren Leistungen in vielerlei Hinsicht nicht schmälern. Wir haben viele wertvolle Einsichten durch ihre Arbeiten erhalten. Aber es gibt eine deutliche Grenze, jedenfalls für mich. Bestimmte Aussagen in den Evangelien werden ja von vielen Theologen heute mehr oder weniger als mythische Erzählungen definiert. Himmelfahrt Jesu, Auferstehung der Toten und eben auch das, was wir Reich Gottes nennen. Hier schließe ich mich übrigens der Auffassung von Josef Ratzinger an, die er in seinem zweiten Jesusbuch erwähnt hat. Er schreibt da, dass er die Leistungen der historischen Methode durchaus würdigt, aber sie müssen ergänzt werden durch eine Hermeneutik des Glaubens. Und das ist der springende Punkt. Wenn wir von dem noch nicht des Reiches Gottes sprechen, dann reden wir ja von der Himmelfahrt und von der Auferstehung und von dem, was Reich Gottes meint, irgendwann einmal. Dann sind das eben keine in der Bibel so formulierten naturwissenschaftlichen Aussagen, sondern das sind Glaubenszeugnisse. Und die nehme ich konkret und real. Wobei ich hinzufügen möchte, dass das, was in der Bibel steht, an Bildern und Aussagen ja etwas übersetzt werden muss, übertragen werden muss. Wenn ich zum Beispiel an die Texte aus dem Alten Testament denke, da ist vom Reich Gottes die Rede in Jesaja 65, sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden, ihr kennt die Texte. Wer schon einmal in einem Weinberg gearbeitet hat, dem wird das nicht durchaus als paradiesischer Zustand vorgekommen sein. Meine Familie und ich, wir haben mal an einem Haus mitgearbeitet und als es dann fertig war, habe ich festgestellt, das war es aber auch für den Rest meines Lebens. Also die Aussicht, im Himmel Häuser zu bauen, ist für mich nicht sehr verlockend. Aber was meinen denn diese Texte? Für den Israeliten war ein eigenes Haus oder ein eigener Weinberg ein höchst erstrebenswertes Ziel. Und genau dieses Ziel würde er auf jeden Fall im Reich Gottes erreichen. Nicht mehr Fronarbeit an einem fremden Weinberg und nicht nur wohnen in einer kleinen, bescheidenen Lehmhütte. Jeder würde ein richtiges Haus besitzen, so genauso wie die Reichen in Israel. Und die Sehnsucht der Nomaden war eben, so sicher zu wohnen wie in einer Stadt. Das sind ja alles Begriffe aus der Habenkultur. Das heißt also, durchaus in der Bibel werden wir nicht unter Entzugserscheinungen leiden, wenn wir von der Habenkultur reden, wenn es um das zukünftige Reich Gottes geht. Aber ich denke, wer sich das Reich Gottes nur so als himmlisches Schlaraffenland vorstellt, der geht am Kern aller Verheißungen vorbei. In Offenbarung 21 steht: Ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Es gibt nur eine Stelle in der Offenbarung, soweit ich das sehen kann, wo Gott selbst spricht. Und das ist diese Stelle. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Er selbst, Gott mit ihnen. Das ist eine große Verheißung. Aber meine Schwestern und Brüder, so wichtig solche theologischen Aussagen sind, und ich könnte jetzt eine ganze Reihe anfügen, was die Bibel alles sagt über das zukünftige Reich Gottes. Für mich sind solche theologischen Einsichten zwar wichtig, aber nicht entscheidend. Wenn ich an das zukünftige Reich Gottes denke, dann habe ich ganz andere Texte vor mir. Da geht es nicht um Hinweise aus der Habenkultur, nicht um Häuser, Weinberge, Löwe und Lamm. Auch die theologischen Hinweise der Gegenwart Gottes sind für mich nicht so wichtig oder die goldenen Straßen im himmlischen Jerusalem. Ich lese Offenbarung 21, Vers 4, da steht: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Da Das sind Aussagen, die nicht zur Habenkultur gehören. Denn die Ursachen für die Tränen sind weg. Die Tränen meiner Enttäuschung sind vergessen. Die Tränen der Wut, des Schmerzes, der Trauer. Es gibt keine Intrigen mehr. Meine Zweifel sind überwunden. Kein Leid, kein Geschrei und gemeint ist hier die Totenklage. Es herrscht Vollkommenheit, so wie wir uns das eigentlich gewünscht haben. Das, was in dem Wort Shalom zusammengefasst ist. Shalom meint ja mehr als nur Friede. Shalom meint Segen, Fülle und vor allem das Heilsein. Und jetzt spürt ihr, dass diese beiden Begriffe, das jetzt schon und das noch nicht, parallel zu sehen sind. Gott verheißt für beide Bereiche diesen Shalom. Gerechtigkeit, Glanz, Heil, Herrlichkeit. Es ist wohl der Zustand der völligen Zufriedenheit. Keine Gedanken mehr an den Tod, keine Todesklage. Viele Menschen fürchten ja mehr das Sterben als den Tod. Auch wenn die Medizin große Fortschritte gemacht hat, sterben doch immer noch viele unter großen Schmerzen. Die Ärzte sagen zwar, ist nicht notwendig, mein bester Freund, an Lungenkrebs gestorben, ist elend verreckt. Er hat gebrüllt vor Schmerzen bis zum Schluss. Morphium hat nicht geholfen. Seine Frau hat akzeptiert, dass ein Mensch krank werden kann und sterben kann. Aber sie hat bis heute nicht akzeptiert, wie er gestorben ist. Shalom, auch heute noch. Wer kann sich in die Lage der Menschen versetzen, die vielleicht 2 oder 20 Kilometer entfernt von Hiroshima, von Fukushima gewohnt haben, steht ihnen ein qualvoller Strahlentod bevor? Das alles betrifft unser Sein. Wir haben vielleicht Angst vor dem, was kommen könnte. Aber Gott möchte, dass wir jetzt schon diesen Shalom, diesen Frieden haben, nicht nur im zukünftigen Reich Gottes. Das Nachdenken über das Reich Gottes eröffnet uns nicht nur einen Blick in die Zukunft als Verheißung, dass Gott wiederkommt und zu sich holt, sondern dieses Nachdenken bezieht sich auf das Hier und Heute. Wir möchten hier, heute, in uns diesen Shalom und diese Agape erleben, in dieser Gemeinde hier. Ich spreche nicht mehr von der Habenkultur. Es werden immer noch zu viele Tränen vergossen, weil Eltern und ihre Kinder, Eltern und die Heranwachsenden sich nicht verstehen, vielleicht auch nicht mehr verstehen können. Gott will abwischen alle Tränen, nicht nur im Jenseits. Mitten unter uns soll diese Verheißung Realität werden. Und damit meint er eben die Ursachen für diese vielen Tränen. Verleumdungen, Herrschsucht, Eifersucht, Egoismus. Und was für die Familie gilt, für den Einzelnen gilt, das gilt eben auch für die Kirchengemeinde. Für deine und meine Adventgemeinde, in der wir uns zu Hause fühlen. Wenn wir über das Reich Gottes nachdenken, dann möchte ich in meiner Gemeinde dieses Glücksgefühl verspüren. Ich freue mich darauf, Geschwister zu treffen, weil ich weiß, dass ich von allen so angenommen bin, wie Gott mich angenommen hat. Es gibt keinen Grund mehr für Verzweiflung, für Enttäuschungen. Niemand ist mehr einsam. Niemand leidet mehr Schmerzen, weil niemand mehr neidisch ist. Kein Mobbing, keine Intrigen, keine Verleumdung. Reich Gottes mitten unter uns. Wir haben unser Nachdenken über das Reich Gottes vielleicht jetzt logisch strukturiert. Wir haben ein paar Bibeltexte benannt und könnten jetzt durch eine intellektuelle Einsicht bereichert zufrieden nach Hause gehen. Vielleicht würden wir zu Hause noch einmal kurz darüber sprechen, vielleicht ein paar kritische Anmerkungen machen und das war's dann. So würdet ihr meine Predigt missverstehen. Ich möchte jetzt einen Begriff einführen, der hierher gehört, auch wenn er uns eigentlich nicht sofort in den Sinn kommt, wenn wir über Reich Gottes sprechen. Es ist der Begriff Freude. Ich muss das verdeutlichen. Wenn wir über das Ende dieses Äons nachdenken, dann kann man vom Weltende sprechen und wir sprechen meistens vom Gericht und manche sprechen von Verfolgungen. So wie das Jesus in seiner großen Endzeitrede formuliert hat, Matthäus 24, das wird eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Aber meine Schwestern und Brüder und ihr Freunde, das ist nur die eine Seite der Medaille. In der gleichen Endzeitrede sagt Jesus, da werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. In meiner Sprache heißt das, wenn das zukünftige Reich Gottes anbricht, dann werden einige im Büro arbeiten und andere ihre Hausarbeit erledigen. Ja, und wie ist das? Und ich spüre jetzt fast bei einigen von euch die Fragezeichen, die aufsteigen. Wie ist das jetzt mit dem Endgericht? Das ist ja eine biblische Aussage. Meine Schwestern und Brüder und ihr Freunde, warum gelingt es uns nicht, eine klare Aussage Jesu zu verinnerlichen, danach zu leben? Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Zwischenfrage, sind wir das? Bist du das? Ich frage noch einmal. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Also ich glaube das. Ich fühle mich mit diesem Satz angesprochen. Ich bin gemeint. Und wie geht dann das Wort Jesu weiter? Der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist mein Glaubensbekenntnis. Ich höre auf ihn und ich versuche, das zu realisieren, was er gesagt hat. Ich glaube an den, den Gott gesandt hat. Und deshalb gilt mir die Verheißung, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Niemand kann mir Angst machen mit dem Hinweis auf ein göttliches Gericht. Mir gilt das nicht. Und dir? Du glaubst das doch auch? Das ist das vorherrschende Gefühl beim Gedanken an das zukünftige Reich Gottes. Freude. Da ist nichts Gefährliches dabei, wenn ich vom Reich Gottes spreche. Da wird nichts vorgeschaltet, wie manche meinen, verkündigen zu müssen. Selbst der letzte Feind ist dann besiegt, sagt die Bibel. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Wenn die Freude beim Gedanken an das zukünftige Reich Gottes überwiegt, dann darf ich doch fragen, wie ist das mit dem schon jetzt? Ist da auch Freude, das Reich Gottes inwendig in euch? Wenn wir Abschied genommen haben von der Habenkultur, dann kann es uns vielleicht mit der Hilfe Gottes gelingen, das Reich Gottes jetzt zu erleben. In der Familie, am Arbeitsplatz, auch in der Gemeinde. Dann sprechen wir vom Shalom und von der Agape in der Gemeinde. Wir wissen, dass die ökonomische Weltlage katastrophal ist. Ich habe neulich gelesen, pro Sekunde steigt die Schuldenlast allein in Deutschland um 2.300 Euro. Pro Sekunde, Tag und Nacht. Dass das nicht gut gehen kann, ist jedem einleuchtend. Und die kosmische Unruhe wird uns weiterhin Naturkatastrophen bescheren, vielleicht mehr als je zuvor. Aber ich habe mit diesem Thema Reich Gottes etwas gefunden, was mir hindurchhelfen kann durch diese Phase der Unsicherheit, der Angst. Natürlich sind wir alle davon betroffen, was um uns herum geschieht. Aber ich möchte, dass diese Gedanken jetzt vom Kopf in euer Herz kommen. Freude ist ein Gefühl. Ihr sollt nicht mit einer theologischen Einsicht nach Hause gehen, sondern ihr sollt wissen, dass es tatsächlich für uns ein wirkliches Zuhause gibt. Das Reich Gottes schon jetzt, hier und heute und die Wohnung im noch nicht in der Zukunft. Das bedeutet aber, dass wir jeder anfangen, das zu realisieren, was wir ebenso angedacht haben. Wie ist das mit Shalom? Wie ist das mit Agape? Mit diesem unbändigen Wohlwollen dem anderen gegenüber? Vielleicht sollte ich eine Illustration geben. Das ist jetzt keine Predigtgeschichte, sondern real passiert. Ich habe das vor einigen Jahren gelesen in einer amerikanischen Zeitschrift. Die hatten da in der Gemeinde noch so etwas wie Sonntagsschule. Früher kannten wir das ja auch. Da haben dann die Kinder eben sonntags etwas gelernt da in der Gemeinde und ab und zu machten sie einen Ausflug und da war auch ein solcher Ausflug. Ja, die Kinder waren alle schön angezogen, wie sich das so gehört bei amerikanischen Familien. Man kann sich das so vorstellen, fein gemacht für diesen Ausflug und dann ging es an einen See, einen Fluss, der also da war und dann haben sie gespielt. Und da war auch Jimmy dabei. Ein Kleiner, von dem man nicht wusste, ob er überhaupt noch Eltern hat. Er kam jeden Sonntag, hat da mitgemacht, zugehört. Bisschen zerlumpte Kleidung, aber man war ja großzügig, der darf durchaus mitkommen, der durfte auch mitspielen. Und da war so ein Steg ins Wasser. Eines der kleinen Mädchen spielte da am Steg, der war feucht, rutscht aus, fällt rein, schreit. Und der Fluss treibt sie schon ein bisschen schon weg. Da geht sie mal unter, kommt wieder hoch und schreit und wieder runter und die schreien alle, wo ist ein Boot? Und die Männer laufen rum, was machen wir jetzt? Und da war der Jimmy schon längst hineingesprungen, hat mit aller Kraft das Mädchen immer hochgehalten, damit dann das Boot kam und hat sie beide gerettet. Und dann passiert's. Da wurden dann die Decken geholt, das Mädchen wurde eingehüllt, damit sie dann nicht also friert und gut zugeredet und alles prima. Jimmy hatte ja niemanden. Ob er Eltern hatte, wusste man nicht. Freunde auch nicht. Aber dann kam einer von den Männern, von den Brüdern auf die tolle Idee. Vielleicht war es in Texas mit den großen Hüten. Der nahm jedenfalls seinen Hut und sagt, wir müssen was tun für Jimmy. Haben Kultur. Wir haben gesammelt. Viele Scheine, große Scheine. Und dann kam er zu Jimmy und sagt, hier Jimmy, du bist ein Held, du hast ein Mädchen gerettet, das haben wir für dich gemacht. Und Jimmy guckt nur mal so kurz in den Hut, reagiert überhaupt nicht. Und dann wird er gefragt, warum, was ist? Und dann sagt Jimmy, hab mich doch auch ein wenig lieb. Das ist die Seinskultur. Wir haben diesen jungen Mann, dieses Kind, mit Dollarscheinen abfüttern wollen aus der Habenkultur. Wir sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass in der Seinskultur das Defizit war. Darauf hat er gewartet, dass ihn jemand vielleicht in den Arm nimmt. Wann hast du zum letzten Mal jemanden in den Arm genommen in deiner Gemeinde, von dem du vielleicht gespürt hast, dass er leidet, dass er Probleme hat? Dass er vielleicht mit jemandem sprechen möchte. Das ist der Unterschied zwischen Habenkultur und Seinskultur. Und gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich werde von mir sprechen. Ich war eingeladen zu einem großen Sabbat in Sachsen, Schöne Gemeinde, ganze Umgebung war da. Und wie so abgesprochen, habe ich die Predigt gehalten, nachmittags einen Vortrag. Und ich hatte abgesprochen, der Prediger hat es dann bekannt gegeben, nachdem ich den Vortrag fertig hatte, Bruder Treder ist bereit, Fragen zu beantworten. Das war abgesprochen. Der nächste Satz war nicht abgesprochen. Er sagte, wenn Bruder Treder schon mal da ist, dann könnt ihr ihm ja alle Fragen stellen, die ihr schon lange auf dem Herzen habt. War eine schlimme Stunde. Die hatten viele Fragen, querbeet. Manche Fragen konnte ich beantworten, manche nicht, manche vielleicht unzufrieden. Da war alles vorbei, der Saal leerte sich langsam. Ich saß da vorne und habe so meine Sachen zusammengepackt. Und da kommt ein älteres Ehepaar von hinten nach vorne. Ich habe sie nie vorher gesehen. Ich weiß nicht mal mehr, wie sie heißen. Sie haben sich wahrscheinlich vorgestellt. Und sie haben zu mir gesagt, weißt du, wir haben gemerkt, das könnte für dich eine kritische Sache werden. Und wir haben die ganze Zeit für dich gebetet. Das meint Agape. Das war ein Beitrag aus der Seinskultur. Hier waren Menschen, die mich nicht kannten, die spürten, da gerät jemand vielleicht in Schwierigkeiten. Ich kenne Leute, die hätten in solcher Situation überlegt, welche knifflige Frage könnte ich ihm denn jetzt stellen? Aber da waren welche, die haben für mich gebetet, weil sie wussten, er ist in Schwierigkeiten. Das ist gemeint mit Agape. Und das Ergebnis ist Shalom. Dann ist der Friede in dieser Gemeinde. Und ich möchte, dass diese Gedanken vom Kopf jetzt in euer Herz gehen. Freude ist ein Gefühl. Ich habe nichts gegen Fantasien aus der Habenkultur, wenn ihr euch das Reich Gottes vorstellt, wenn ihr da vielleicht mit Raketen durchs Universum segeln wollt. Das alles ist möglich, nur wichtig sind für mich die Aussagen, wenn ich über das Zukünftige nachdenke, aus der Seinskultur. Da bin ich eben wirklich ein anderer. Ich bin nicht mehr zornig. Ich leide nicht mehr unter Verdächtigungen oder Verleumdungen. Ich muss nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, weil jeder weiß, wie ich es meine. Niemand ist mehr beleidigt. Ich darf jede Frage stellen und bekomme immer eine ehrliche Antwort. Ist das nicht ein paradiesischer Zustand? Aber bitte nicht nur transferieren aufs Zukünftige. Ich möchte, dass das, was ich eben gesagt habe, hier und heute Reich Gottes in uns, mitten unter uns, Realität wird. Jetzt, meine ich, sind wir dabei, dass die Botschaft ins Herz kommt. Und zwar nicht nur über das Zukünftige, sondern auch über das Gegenwärtige. Und wenn das so ist, dann gibt es eigentlich beim Gedanken an das Reich Gottes entweder das Zukünftige oder das Gegenwärtige, eigentlich nur ein Gefühl, Freude. Ich freue mich auf das zukünftige Reich Gottes, weil ich mir sicher bin, ich bin einer von denen, die das ewige Leben erben. Und ich habe keine Angst vor irgendeinem Gericht Gottes. Und das andere, ich möchte in einer Gemeinde leben, die tatsächlich Reich Gottes realisiert. Diese Freude, ein Gefühl, das ich uns allen wünsche. Es ist zwar wichtig, dass wir theologische Einsichten gewinnen. Wir haben ein paar theologische Gedanken geäußert, aber viel wichtiger ist für mich dieses Gefühl. Ich bin überzeugt davon, dass diese Freude uns nicht nur vielleicht, sondern wirklich helfen wird, das, was in Zukunft auf uns zukommt, zu ertragen. Die ökonomische Weltlage oder die kosmische Unruhe, sie werden uns beschäftigen, aber sie werden uns nicht erdrücken. Meine Schwestern und Brüder und ihr Freunde, wir haben einen Ausweg gefunden. Wir sind glücklich über das Reich Gottes mitten unter uns. Und wir freuen uns auf das Reich Gottes in der zukünftigen Welt. Ich bete darum, dass wir alle beides erleben. Amen.